Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich einer ganzen Rotte von coolen Bräuten, so nennen sie sich selbst, die Teenager der Mädchenmeuterei, im neuen Roman von Kirsten Fuchs. Eine klasse Story, Kess geschrieben, und wer da warum und vor allem wo meutert, das erzählt uns Kirsten Fuchs. Sie ist zu Gast in dieser Lesart. Ein Wiedersehen mit Charlotte, Yvette, Antonia und Bea, den jungen Heldinnen der Mädchenmeute. So hieß der preisgekrönte Roman, den Kirsten Fuchs vor 6 Jahren veröffentlicht hat. Jetzt sind die Teenies wieder da in der Mädchenmeuterei. Auf über 500 Seiten erleben sie das nächste große Abenteuer. Und die Mutter des Ganzen ist bei uns im Studio. Kirsten Fuchs, guten Morgen.
Hallo, guten Tag.
Wann saßen Sie in einem Maybach, Frau Fuchs, einem der teuersten Autos der Welt?
Ich recherchiere ja viel, aber in einem Maybach war ich doch nicht. Also ich recherchiere in dem Sinne, dass ich hingehe und es mir angucke, aber das war nur Trockenrecherche.
Ich habe gelesen, nur 500 werden weltweit verkauft und 41 davon fahren in Deutschland. Dachte ich mir, na, ob sie da mal einen ergattert hat. Wir sind damit schon in einer tollen Szene. Der Fahrt der Mädchen ins nächste spektakuläre Abenteuer. Stellen wir das Auto aber erstmal ab. Später mehr dazu. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie Charlotte und Ihre 3 Freundinnen jetzt wieder losschicken wollten?
Das Gefühl hatte ich schon im ersten Buch. So, dass ich glaube, die könnte man noch ein bisschen weiter zusammenlassen, diese Gruppe, und noch mal weiter wegschicken. Ja, und dann habe ich erst mal ein bisschen was anderes gemacht zur Entspannung zwischen dem ersten und dem zweiten Buch und dann mich reingestürzt.
In der Mädchenmeute, da hauen die 4 ab während eines Sommercamps, weil es da zu doof ist, verschwinden ins Erzgebirge, leben im Wald, gelten als vermisst und werden dann gesucht. Große Aufregung. Jetzt in der Mädchenmeuterei sind sie kleine Berühmtheiten durch ihre Flucht damals, halten Vorträge in Schulen. Ja, und dann ist was mit Bea. Was denn?
Ach, sie braucht vermutlich Hilfe. Ist keine Person, die gut nach Hilfe fragen kann, die Bea, und schickt Nachrichten. Aber die Freundin Charlotte denkt sich das dann so. Da wird Hilfe gebraucht und wir müssen uns auf den Weg machen. Muss sie erst rausfinden, wo die Bea überhaupt steckt. Die ist in Marokko bei ihrem Vater. Und ja, dann trommelt sie einige der Mädchen zusammen. Im ersten Teil sind es 7 Mädchen.
Das stimmt, genau.
Ja, das sind sonst die Sachen, die mir dann geschrieben werden. Das stimmt gar nicht. Oder die so an den Sender kommen, ne?
Naja, aber die Hauptmeute ist zusammen.
Jetzt,
ne?
Sind sie verknappt im zweiten Teil.
Ja. Auf nach Marokko heißt es dann also. Und zwar auf einem Containerschiff. Da spielt die eigentliche Handlung, kann man sagen. Und so detailliert, wie das beschrieben wird, auf der Lexi Barker, Frau Fuchs, da müssen Sie aber selber mitgefahren sein, oder?
Ja, mit der Lexi Barker nicht.
Ja, aber mal auf einem Containerschiff.
Mit einem Containerschiff, oder? Schon, ja. Also nur ein paar Tage. Das waren 4 Tage bis von Rotterdam nach England und wieder zurück. Das dauert mit dem Beladen länger, als man sich das so vorstellt. Wenn man so England und zurück ist, natürlich nicht weit. Und dann sollte es noch mal eine längere Reise geben. Und die ist dann, ich sage jetzt mal, ins Wasser gefallen. Corona-bedingt war die dann nicht möglich. Also da sollte es tatsächlich auch nach Marokko gehen. Und
Sind Sie jetzt für den Roman da mitgefahren oder sind Sie mal mit?
Ach, tatsächlich. Ja, ja. Ja,
das heißt, der Plan war da auf einem Containerschiff und jetzt buche
genau,
ich da mal.
Ich habe geschrieben bis zu dem Punkt, wo sie aufs Schiff steigen. Und da hatte ich dann Gott sei Dank die Recherchereise und konnte da viel notieren, Fotos machen, aufnehmen, einfach mir merken. So.
Lexi Barker, da erinnern sich alle Älteren wohl noch an Lex Barker, den Schauspieler, der in den Karl-May-Verfilmungen den Old Shatterhand verkörpert hat. Wunderschöner Mann irgendwie. Kann mich noch erinnern als Kind, wenn man die Filme gesehen hat. Ich habe mal irgendwo gelesen, Frau Fuchs, dass Sie als Kind Winnetou geprägt seien.
Ja,
oder so, ne?
Ja, Indianer geprägt, würde ich jetzt eher sagen. Das Gefühl, dass sie toll sind und dadurch
da,
und die Prärie reiten und so.
Und da kommen die Lexi Barker her, ja?
Ich habe einfach einen schönen Namen für das Schiff gesucht und fand Barker, ich glaube, Barker war vielleicht sogar zuerst da. Beziehungsweise wusste ich, es muss ein Frauenname sein. Und dann habe ich überlegt, was für einen Namen ich toll fand. Und da wurde aus dem Lex Barker dann halt eine Lexi Barker. Und ich dachte so, wer weiß, wer das noch alles kennt. Also die, wenn das Jüngere lesen, nehmen sie den Namen einfach so, bis die Eltern ihnen das verraten. Eigentlich schade, ne?
Die Eltern grinsen und die Jungen freuen sich und sagen, Lexi ist doch ein cooler Name. Faszination Containerschiff. Also das hat mir so gut gefallen, Frau Fuchs, weil ich das auch großartig, also irgendwie so faszinierend finde. Diese riesen Hochhäuser, kann man ja sagen, mit Tausenden von Containern und gerade mal einem Dutzend Seeleuten, irgendwie unvorstellbar, wie die da zu Tausenden über die Meere fahren und die ganze Welt versorgen. Wie kommen denn Ihre Mädchen damit klar?
Sie geraten da so rein, ein bisschen unbeleckt, sage ich mal. So wie man sich das dann halt alles denkt, die Seefahrt und Containerschifffahrt. Na gut, dann sinkt es halt ein paar mehr, aber welche Dimension das hat und wie das tatsächlich auf einem Schiff ist, wie diese Männer ihren Arbeitsalltag da strukturieren, was da dranhängt an, ich sag jetzt mal, doch auch Ausbeutung und also Verantwortung von den Leuten, die es konsumieren, das wird ihnen erst natürlich mit der Reise klar, ja.
Und großes Thema ist, dass die meiste Zeit, dass sie kein Netz haben, ne?
Ja, das ist wohl auch tatsächlich auf einigen Containerschiffen ein Problem für die Seeleute, ne?
Und dann gibt es tatsächlich eine Meuterei, aber das und wie es dann mit Bea überhaupt ausgeht und weitergeht, das dürfen wir auf keinen Fall spoilern. Deutschlandfunk Kultur, wir sind in der Lesart und im Gespräch mit Kirsten Fuchs über ihren neuen Roman Mädchenmeuterei. Alles darin wird erzählt von Charlotte. Sie nennt sich selbst die Schüchterne des Quartetts, obwohl sie eine überaus freche Schnauze hat auf dem Papier. Das liest sich herrlich. Hier mal eine ganz kurze Passage während der Autofahrt in jenem Maybach. Wir waren so fucking noch eins privilegiert, dachte ich. Und das war mir immer unangenehm, weil ich ja nichts dafür konnte, aber kein Mitleid erwarten durfte. Heul, heul, weil ich so gut hab und mich so schäme. Afrika, alle Grenzen dicht, nur für uns nicht. Solche Passagen gibt's immer wieder, Frau Fuchs, und das ist Ihnen wichtig, scheint's mir, ne?
Ja, also das kann ich mir nicht vorstellen, diese Geschichte zu erzählen, ohne dass gerade ein junger Mensch, wacher Mensch, mit so regem Geist wie die Charlotte, dass sie das nicht reflektiert.
Es ist aber bei ihr jetzt nicht so brav konventionell Fridays for Future mäßig, sondern komplizierter. Wie sie da nämlich im Maybach sitzt, denkt sie gleichzeitig, oh, wie geil ist das denn? Sie ertappt sich nämlich beim Gedanken, beim Wunsch sogar, so etwas auch mal besitzen zu wollen und schimpft sich natürlich dann gleich wieder aus. Nie hatte ich einen solchen Neid verspürt, das war doch scheiße. Da sagt sie, da denkt man beim Lesen, das ist unser aller Widerspruch, ne?
Tja, ja. Ich meine, mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Tja, ja.
Und haben nicht mal in Maybach gesessen. Sie spitzen diese Sozialkritik dann weiter zu auf dem Schiff, wo die Mannschaft zum Großteil aus Filipinos besteht, die das ganze Jahr da ackern, um ihre Familien daheim zu versorgen und dankbar sein müssen, dass sie diesen Job ebenso haben. Und da werden die Mädchen ganz schön kleinlaut, ne?
Ja, dann nimmt das halt natürlich andere Dimensionen an, ne? Also Maybach hin oder her oder ein anderes Auto haben, immerhin ein Auto haben. Aber diese Männer, die wirklich wahnsinnig viel unterwegs sind, also nicht zu Hause und für zu Hause einfach arbeiten, also für sich jedenfalls nicht, das ist wirklich kein schönes Leben. Und aber versuchen zu Hause den Leuten ein schönes Leben zu ermöglichen, ne? Und das deshalb durchhalten.
Wie haben Sie das erlebt damals auf dem Schiff? Auch so ähnlich?
Also ich empfand die Menschen, die ich dort erlebt habe, auf dem Schiff als ein bisschen runtergefahren. Also wenig den Bedarf gehabt nach Kontakt oder irgendwie. Also die versuchen halt ihre Arbeit zu machen. Und ich glaube, selbst wenn sie viel arbeiten, sind sie trotzdem erschöpft und müde und irgendwie traurig, weil das so auslaugt. Also auch in den Phasen, wo sie wach sind, sind sie ein bisschen nicht wach. So hatte ich das Gefühl.
Ich meine, die Mädchen selber bilden ja auch eine Art Soziotop, wenn man so nennen will. Also Charlotte aus dem Mittelstand, ne? Ihre Eltern haben eine Reinigungsfirma. Yvette, die Luxusbiene, ihrem Vater, der gehört der Maybach und der ist so eine Art gegelter Star-Anwalt oder so. Antonia ist das liebe Schaf, das sich über gar nichts im Kopf macht. Wäre das so ein Querschnitt von jungen Frauen, wie sie die selbst erleben?
Ach Gott, da möchte ich jetzt kein Urteil mehr erlauben.
Naja,
ich würde nur widersprechen,
die
dass die Antonia kein Schaf nur ist. Ich finde, sie ist schon auch die moralische der Gruppe. Ja, also ob das jetzt nur immer naiv ist, glaube ich gar nicht. Sie hat eben noch so ein bisschen so einen Kinderblick, der dann sagt, das ist aber falsch. Und damit hat sie ja auch oft recht.
Ja, aber schon Leute, die sie dann immer gleich wieder, in den Arm nehmen und ja, knuddeln oder so.
Ja, aber ne? Weil das ja auch wirklich sehr charmant ist oder süß, wenn jemand so ist. Mhm. Aber trotzdem hat Antonia auch recht, wenn sie das oft sagt. Das ist falsch, das darf man nicht machen. Man muss jedem helfen. Alle Lebewesen sind gleich viel wert. So kommt sie ja von dem Standpunkt. Und wenn ihr dann andere, die vielleicht ein Jahr, zwei Jahr älter sind, dann erklären, das geht aber nicht und so, und sie da aber drauf beharrt, finde ich das eigentlich auch richtig. So.
Ich meine, die Charlotte, die ist schon so eine Art alter Ego von Ihnen, glaube ich, Frau Fuchs. Ne? Ich meine, sie hat eine sprühende Fantasie, erzählt immer Geschichten auf dem Schiff, wenn sich alle langweilen. Sie waren auch so als Kind, haben Sie mal erzählt.
Ja, und auch schüchtern, genau. Was ich immer noch bin, mir aber keiner mehr glaubt. Aber wenn man das ist, ist man das trotzdem immer so ein bisschen. Das verlässt einen ja nicht, ne? Also es kommt ja auch das Schreiben ein bisschen daher, dass das einfacher ist, was zu erzählen, wenn man es sich in Ruhe überlegen kann. Also man macht das auf dem Papier und dann ist es fertig, dann kann man es zeigen. Oder ob man spricht so.
Sie legen ja ihren Büchern Mordsstrecken zurück, ja. Das sind also immer richtige, satte Bücher, ne? So 400-500 Seiten. Wie entwickeln Sie das eigentlich sozusagen? Wissen Sie mal schon von vornherein, wo es hinläuft? Oder lassen Sie da mal Ihre Ladies einfach mal springen und mal gucken, wo es hingeht?
Das ist eine Mischung. Ich weiß am Anfang wesentlich mehr als dann in der Mitte des Buches. Dann hat sich nämlich schon vieles entwickelt, sodass ich merke, ach, der erste Plan ist es nicht. Dann mache ich meistens einen zweiten Plan und dann passiert aber wieder was, wo ich den anpassen muss. Also ich bin immer bereit, für eine bessere Idee den Plan zu kippen.
So. Jungs spielen auch in diesem Roman interessanterweise nur eine ganz untergeordnete Rolle. Also die Mädchen reden so gut wie gar nicht drüber, bleiben wirklich bei und unter sich. Mhm. Verstehen Sie Ihre Bücher eigentlich auch so als ja, eine Art Empowerment, um das moderne Wort zu benutzen, so als Mutmacher, so haltet zusammen, lasst euch nichts erzählen, macht euer Ding?
Ich glaube, das sind sie einfach. Die Bücher sind das, ohne dass ich das groß thematisiert habe. Also es gibt ein paar Gespräche über solche Themen, Männer, Frauen, Mädchen, Jungs so, aber nicht wahnsinnig viel. Und ich habe, glaube ich, einfach beim Schreiben und für die Geschichte so getan, als wäre es völlig normal, dass es solche Bücher gibt.
Kriegen Sie
Weil man sich das ja bei Büchern, wo es nur Jungs oder Männer gibt, nicht fragt. Mhm. Niemand würde dann fragen, das ist ja auffällig, dass es nur Jungs in ihrem Buch gibt.
Ja, ja, stimmt. Aber normalerweise denkt man, wenn da so vier junge Frauen zusammenhocken, dass sie dann auch mal über, was weiß ich, über einen Boyfriend reden oder so. Charlotte hat ja einen, der ist aber irgendwie...
Aber nicht, wenn es so viel wichtigere Themen wie gerade gibt, ne?
Wie Bea, also, die gerettet werden muss.
Ja, ja. Und auch überhaupt Globalisierung, alles, was da so... Tierrechte, alles, was Ihnen da als Thema so entgegenkommt bei der Reise. Ne?
Stimmt, ein Hund spielt auch noch eine entscheidende Rolle. Bekommen Sie eigentlich Reaktionen so von jungen Frauen bei Lesungen oder über die sozialen Medien, die dann sagen, hey, die finden wir klasse, diese Frauen? Oder?
Jetzt gerade bei dem neuen Buch läuft es ja erst an, aber bei dem ersten Buch habe ich doch viel Post bekommen, ja, von... Junge Frauen würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen. Also die begeistertsten Leser sind vielleicht so 13, 14, 15 so. Und haben das vielleicht, also es gibt auch Jüngere, dann zusammen mit der Mutter gelesen und dann schreiben mir beide, das gab es auch, so dass sie das so zusammen gemacht haben. Ja doch, da gab es schon Briefe so, das ist mein Lieblingsbuch. Ich würde gerne in der Verfilmung mitspielen oder solche Sachen. Ja,
ja, verfilmen müsste man das eigentlich schon mal, oder?
Ja, das klemmt leider ein bisschen. Theoretisch wird es mal eine geben, aber es bleibt spannend, ob es die gibt.
Gut, aber gelesen wird auf jeden Fall. Dankeschön, Kirsten Fuchs. Fein, dass Sie bei uns waren im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute Ihnen und für die Mädchenmeuterei.
Dankeschön.
Der neue Roman von Kirsten Fuchs, jetzt bei Rowohlt Berlin erschienen mit 496 Seiten für 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wo wir jetzt in ein liebesverrücktes Buch aus Frankreich schauen, geschrieben von dem früh verstorbenen Schriftsteller Hervé Guibert. Ende der 1980er Jahre hatte er in einem Buch erstmals öffentlich gemacht, dass der Philosoph und sein Freund Michel Foucault an AIDS gestorben war. Ein Skandal, ein Tabubruch war das damals. Hervé Guibert erkrankte dann ebenfalls an HIV und nahm sich 1991 Das Leben zu diesem Jahrestag erscheinen in Frankreich und auch bei uns mehrere von Guiberts stark autobiografischen Texten und darunter auch die Erzählung Verrückt nach Vincent. Und gelesen hat sie unser Kollege und Kritiker Dirk Fuhrig, er ist im Studio. Hallo.
Guten Morgen.
Sagen Sie uns vorab ein paar Worte zu diesem Hervé Guibert. Wer war das? Was für ein Schriftsteller? Er war erst 36, als er an den Folgen eines Suizidversuchs gestorben ist.
Ja, er war, man könnte sagen, ein junger, wilder Intellektueller, der im Literaturbetrieb in jener Zeit ziemlich bekannt war. Er war Schriftsteller und war auch Fotograf und war auch Fotografiekritiker, hat darüber sehr viel in der Zeitung Le Monde geschrieben. Er hat auch mit dem Regisseur Patrice Chéreau, also großer bekannter Name, einen Film gemacht, L'homme blessé, der verführte Mann. Und er war Freund und Schüler von Michel Foucault eben und aber auch Roland Barthes, dessen Fragmente einer Sprache der Liebe, dieser berühmte Text, auch in diesem Buch, das jetzt auf Deutsch vorliegt, eine Rolle spielt, beziehungsweise Pate gestanden hat sogar dafür, könnte man sagen.
Dieser Text, dieser Erzählung, Verrückt nach Vincent, ist es eine Liebesgeschichte?
Ja, also es ist die Geschichte einer Amour fou, wie man so sagt, also eine Liebe, die alles verschlingt, wo der Liebende von morgens bis abends an nichts anderes denken kann. Er will nur diese begehrte Person haben, lieben, mit ihr Sex haben und zusammen sein. Darum geht es in diesem Buch, Verrückt nach Vincent, Fou de Vincent heißt es ja im französischen Original. Auch, also es geht um diese Leidenschaft. Ich hatte Vincent 1982 kennengelernt, schreibt der Autor. Seit 6 Jahren okkupierte er mein Tagebuch. Also da sieht man auch schon in diesen Sätzen, welche Besessenheit sich hier widerspiegelt, in welch brutaler Weise sich aber auch dieses begehrte Objekt der Begierde entzogen hat. Denn dieser Vincent, ein junger Mann, hat zwar heftigen Sex mit dem Autor, also mit dem Ich-Erzähler, das wird auch sehr drastisch geschildert, aber er versteht sich nicht als homosexuell, will auch nicht, dass seine Freunde auf dem Fußballplatz wissen, dass er mit einem Mann im Bett ist. Und darum geht es also auch in diesem Text.
Das heißt, neben der Amour fou des Erzählers auch die Geschichte einer unterdrückten Sexualität.
Ja, so ist es, aber es ist eigentlich nicht eine von diesen vielen Geschichten von spätem Coming-out und nicht wissen wie und so weiter. Denn das Ganze ist ja aus der Sicht des Erzählers geschrieben, der etwas älter ist. Also man kann durchaus sagen, des Autors Hervé Guibert, alle Texte von Hervé Guibert sind mehr oder weniger sehr stark autobiografisch, autofiktional nennt man das ja. Und er hat auch an diesem Genre sehr stark mitgeschrieben. Also es geht nicht nur um diese Selbstfindung, sondern vor allem es ist die Selbstbetrachtung des Erzählers. Schonungslos macht er das, so wie er es später auch in seinen Texten gemacht hat über die Krankheit AIDS, wo er wirklich sein Siechtum in einer sehr, sehr radikalen, sehr exzessiven Weise beschrieben hat. Und hier geht es aber um den Liebeswahn, um das abscheuliche Verliebtsein, wie er das auch in diesem Text nennt.
Sind Sprache und Stil ähnlich, schonungslos, radikal? Wie liest sich das?
Ja, also Guiberts Schreibweise ist eigentlich immer geprägt und das zeigt sich eben auch in diesem Band bereits von dieser Schonungslosigkeit. Und es hat auch etwas sehr stark mit Körperlichkeit zu tun. Also jede Pore von Leib und Seele, Gewaltfantasien und eben derbe erotische Exzesse eingeschlossen werden gnadenlos ausgeleuchtet. Und das hat auch was damit zu tun, dass Guibert ja Fotograf selbst war. Und sich auch selbst sehr lange Jahre hat fotografieren lassen von dem deutschen Fotografen Hans-Georg Berger. Da gibt es auch einen beeindruckenden Fotoband. Und das Ganze ist also auch eine Selbstinszenierung. Also Guibert, der Erzähler, inszeniert sich sprachlich wie ein Kunstwerk, also auch wie ein Foto oder wie eine Fotomontage und versucht immer mehr den Leser teilzuhaben zu lassen an allen Fehlstellen, die in diesem Körper sichtbar werden. Und dieses assoziative, auch sprunghafte Erzählen, diese radikale Introspektion, das zeigt sich also bereits in diesem relativ frühen Text sehr, sehr deutlich.
Es gibt nur noch weitere Bücher von Hervé Guibert, die zu seinem 30. Todestag erscheinen. Sollte man die dazu lesen?
Ja, unbedingt. Also es erscheinen in der Tat einige jetzt neu oder wieder auf Deutsch. Ein Buch haben Sie ja schon indirekt angesprochen, das ist das Buch über Michel Foucault. Titel Dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat. Das war damals ein relativer Skandal. Das zweite Buch ist bisher noch nicht auf Deutsch erschienen, heißt Cytomegalivirus, also auch ein komplizierter Titel. Das ist eine Herpesinfektion, durch die man erblindet. Und das hat Hervé Guibert auch selber erlebt durch die Krankheit AIDS, weil man damals eben noch keine Medikamente hatte, auch keine Impfung, ja bis heute nicht. Also man sieht, der Umgang mit AIDS war ein ganz anderer, als er heute mit Corona ist. Das kommt auch in diesen Büchern zur Sprache, denn heute wird wahnsinnig viel Geld reingepowert in die Corona-Forschung von Anfang an, weil das halt auch so viele Menschen auf der Welt betrifft. Damals bei AIDS hat es doch sehr, sehr lange gedauert, bis überhaupt mal die Forschung in breiterem Maße sich entwickelt hat und zu Ergebnissen gekommen ist. Und also das ist auch ein Interesse, was man an diesen Bänden haben kann, aber es ist vor allem das Interesse an diesem grandiosen Sprachartisten Hervé Guibert, der sich selbst als Kunstwerk inszeniert hat in seinen Texten.
Dankeschön, Dirk Furich, über diese neu aufgelegten Bücher von Hervé Guibert. Sie haben uns Verrückt nach Vincennes vorgestellt, erschienen jetzt auf Deutsch im Albino Verlag, aus dem Französischen übersetzt von J.J. Schlegel. 149 Seiten kosten 20 Euro. Mehr dazu wie immer online auf unserer Seite www.deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Verena Scheidel aus Bad Mergentheim und ich lese gerade das Buch Die Erfindung des Lebens von Hans-Josef Ortheil. In meinem Buch geht es um einen jungen Mann, dessen Kindheit im Rückblick erzählt wird, der mit seiner sprachlos gewordenen Mutter aufwächst und selber deshalb in der Sprachlosigkeit landet. Und durch die Hilfe seines Vaters und vor allem durch das Klavierspiel ganz langsam sich Sprache erobert, um später dann selbst Schriftsteller zu werden, um Sprache zu seinem Beruf zu machen und zu seinem Lebenswerk. Für mich ist dieses Buch ein sehr, sehr lesenswertes, schönes, empfehlenswertes Buch, weil es weit ausschweifend, aber sehr in die Tiefe gehend Beziehung beschreibt, Natur beschreibt und Musik beschreibt, wie alles miteinander heilende Wirkung haben kann.
Aus Bad Mergentheim in Baden-Württemberg kommen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Den Auftakt macht Verena Scheidel, die das Buch von Hans-Josef Ortheil gern gelesen hat. Die Erfindung des Lebens, bei Bertelsmann als Taschenbuch erhältlich mit rund 600 Seiten für 12 Euro. Und jetzt kommen wir hier in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur zum König des skandinavischen Kriminalromans, wie die New York Times den Schriftsteller Jon Nesbø einmal genannt hat. Ein neues Buch gibt es von ihm, kein Roman, sondern einen Band mit Erzählungen, der jetzt auch als Hörbuch erschienen ist. Die Geschichten kreisen alle um ein Thema, und was das ist und warum einem dabei der Atem stockt, wie immer bei Jon Nesbø, das verrät uns Elmar Krämer.
Eifersucht ist eine Sammlung von Kurzgeschichten, 7 insgesamt. Sie alle drehen sich um dieses eine Thema, Eifersucht. Langweilig wird das nie. Jede der Geschichten hat ihren eigenen Dreh und ihre eigenen Abgründe. In der ersten erzählt Nesbø von einer verzweifelten Frau, die sich während eines Fluges ihrem Sitznachbar anvertraut.
Es geht um einen Mann. Er betrügt mich mit meiner besten Freundin.
Aus Eifersucht beschließt die Frau, sterben zu wollen. Selbstmord, aber nicht im herkömmlichen Sinne.
Zum einen werde ich mir nicht das Leben nehmen. Das habe ich bereits getan. Zum anderen tue ich das nicht selbst, sondern die.
Die? Wiederholte ich.
Die Selbstmordfirma.
Sie meinen, wie die in der Schweiz. Also aktive Sterbehilfe.
Ja, nur noch aktiver. Und mit dem Unterschied, dass sie dich auf eine Art töten, die nicht nach Selbstmord aussieht.
Nicht nur die Art, so aus dem Leben scheiden zu wollen, klingt nach einer skurrilen Form der Rache aus Eifersucht. Nur knapp 45 Minuten dauert diese erste der 7 Kurzgeschichten, die so rasant erzählt ist und so viele Aspekte beleuchtet, dass Jon Nesbø daraus ohne Probleme einen ganzen Roman hätte machen können. Aber das gilt für alle Geschichten dieses Hörbuchs. Neben der deprimierten Ehefrau erzählt der norwegische Krimi-Autor von einem verzweifelten Polizisten, einer mutigen Kassiererin, einem Publicity-gefrusteten Schriftsteller, einem Müllmann mit Nebenbuhler, einem Fotografen mit wohlhabender Ex-Frau, einem Taxifahrer. Sie alle eint ihre Eifersucht.
Ich bin Spezialist für Eifersucht. In der Regel bin ich nur am ersten oder zweiten Tag der Ermittlungen dabei.
Nikos Bali, der Athener Polizist, ist eine Art Profiler und er soll auf der Insel Kalymnos den verschollenen Zwillingsbruder eines Kletterers finden helfen. Schnell kommt heraus, Julian und Franz waren in dieselbe Frau verliebt. Nach einem Streit ist Julian verschwunden. Hat sein Bruder ihn also umgebracht? Geschickt verflicht Jo Nesbø die Suche nach dem Verschollenen mit der inneren Verfassung seines Ermittlers. Bali selbst ist in der Liebe gescheitert, denn sein bester Freund spannte ihm die Freundin aus.
»Hoffentlich bist du bis Freitag wieder fit, wir wollen doch klettern gehen«, sagte Trevor. Wir blieben also 3 Tage, um in eine Finsternis abzutauchen, von deren Existenz ich bis dahin nichts gewusst hatte. 3 Tage in der festen Umklammerung der Eifersucht. Mit jedem Ausatmen straffte sich der Griff etwas mehr, so dass ich irgendwann kaum noch Luft bekam. Eifersucht ist eine Würgeschlange.
Neben den Abgründen des Beziehungslebens beschreibt Nesbø durch die Augen seines Kommissars ausgiebig die Abgründe am Berg, die Klettertechnik und die Bewegungen am Fels.
Und als ich 15 Meter später die obere Kante der Wand erreichte und mich dort sicherte, empfand ich eine stille, aber tiefe innere Zufriedenheit.
Keine Musik und keine Geräusche braucht diese Hörbuchproduktion mit ihren 7 hochkarätigen Sprecherinnen und Sprechern wie Oliver Siebeck, Sascha Rotermund, Heike Warmuth oder Uwe Teschner. Die Spannung, die Wendungen und Verstrickungen allein genügen, um das Motiv Eifersucht meisterhaft zu umkreisen. Auch in der kürzesten Geschichte einer Kassiererin.
Komm schon, Bitch. Vielleicht glaubt er, so mit mir sprechen zu können, weil ich als Frau im Niedriglohnsektor arbeite und aus einem Land komme, in dem die Haut der Menschen nicht so kreideweiß ist wie seine.
Zwischen 11 Minuten und fast 4 Stunden dauern die Geschichten, aber egal wie lang sie sind, sie wirken nach. Jede Geschichte auf ihre Art. Ein wirklich gutes Hörbuch.
Eifersucht, die Erzählung von Jo Nesbø. Akustisch jetzt bei Hörbuch Hamburg erschienen für 18 Euro. Wir sollten diese Bücher einfach ins Feuer werfen. Mit dieser Aussage hat kürzlich ein Schulbeirat im US-Bundesstaat Virginia einen landesweiten Aufschrei, aber auch ebenso großen Zuspruch provoziert. Es ging dabei um Bücher der örtlichen Schulbibliothek mit vermeintlich schmutzigen Inhalten, konkret um einen Roman, der sexuellen Missbrauch thematisiert. Das ist leider kein Einzelfall, sondern überall in den USA gibt es ähnliche Aktionen und Bestrebungen, Bücher zu entfernen. Wir wollen jetzt die Einschätzung von Annika Brockschmidt dazu hören. Die Journalistin und Historikerin hat in diesem Herbst das Buch Amerikas Gotteskrieger über den religiösen Rechtskonservatismus in den Vereinigten Staaten vorgelegt. Wir sind mit ihr verbunden. Guten Tag, Frau Brockschmidt.
Guten Tag.
Mit Gott ist alles möglich. So hat dieser Schulbeirat in Virginia seinen Aufruf zur Bücherverbrennung bekräftigt. Wie viel Religion ist bei dieser Debatte dabei?
Sehr viel. Also was wir hier sehen momentan ist eine alte Strategie der religiösen Rechten, die darin besteht, explizit weiße Eltern wütend zu machen und unterliegende rassistische Ängste zu bedienen. Das ist manchmal ein bisschen schwer zu erkennen und das macht auch, glaube ich, das Gespräch darüber auch auf der politischen Bühne so schwierig. Und wir sehen vor allem, dass Bücher verboten werden sollen, die beispielsweise die Rolle und Konflikte von People of Color zeigen oder in denen es um Gender und sexuelle Identität geht oder um Sklaverei und so weiter und so fort. Und das hat alte Traditionen, das gibt es schon in den 70er Jahren und dieselben Organisationen der politischen und religiösen Rechten, die damals schon Eltern unter dem Deckmantel des in Anführungsstrichen Kinderschutzes mobilisiert haben, machen auch jetzt wieder Stimmung gegen Bücher, die sie nicht mit ihrer Weltanschauung vereinbaren können und verbreiten beispielsweise Panik vor Critical Race Theory. Das gehört auch in diesen ganzen Komplex. Und diese Kampagne hat sich jetzt eben ausgeweitet und versucht, wieder Bücher mit Themen wie Race und LGBTQ-Themen zu verbieten. Und ein Beispiel für diese Organisationen, die hier Stimmung machen, ist zum Beispiel die Heritage Foundation, die fest zum Netzwerk der religiösen Rechten gehört. Und auch rechte Aktivisten werden jetzt als besorgte Eltern geframed. Es sind auch oft dieselben Aktivisten, die vorher schon gegen Auflagen für das Maskentragen an Schulen Stimmung gemacht haben.
Ich habe Ihr so großartiges wie schockierendes Buch im Hinterkopf, Frau Brockschmidt. Wir haben uns auf der Frankfurter Buchmesse in unserer Lesartsendung von dort darüber unterhalten. Ja, und so empörend wie diese Aktionen jetzt auf jeden demokratisch-liberalen Menschen wirken, so wenig überraschend ist es für Sie und für alle Leser Ihres Buches. Es ist eine Entwicklung, die Sie schon lange beobachten, die sich aber jetzt man hat doch das Gefühl, beschleunigt, nicht wahr?
Genau, also wir sehen sowieso eine Radikalisierung nochmal der Szene seit dem 6. Januar, seit dem Sturm auf das Kapitol. Aber es ist, wie Sie schon sagen, ein alter Trick. Also zu sagen, es geht hier nicht um Rassismus oder Intoleranz, sondern darum, um unsere Kinder zu schützen. Und diese Argumentation findet sich ja auch in anderen Bereichen der religiösen und politischen Rechten, beispielsweise wenn es um Abtreibung geht. Und das funktioniert rhetorisch natürlich erstmal super, weil es vom politischen Gegner ja das Gegenteil behauptet. Und das ist auch mehr als jetzt nur die Empörung in bestimmten Schoolboard-Meetings, sondern das wird jetzt auch wirklich in Gesetzgebung gegossen. Also wir haben zahlreiche republikanische Staaten, die Gesetze verabschiedet haben, die beispielsweise den Geschichtsunterricht massiv beschneiden. Was es erleichtert, also falls man sich jetzt fragt, was interessiert die das, was da für Schulbücher im Geschichtsunterricht stehen oder was für Bücher auf den Bibliotheksregalen an Schulen stehen. Es erleichtert quasi diesen christlich-nationalistischen Gründungsmythos vom christlichen Amerika, das für Christen gegründet wurde, zu lehren. Das kommt nämlich dabei heraus, wenn man beispielsweise in Anführungszeichen beide Seiten von Sklaverei lehren will. Dann wird das gelehrt, was bereits in vielen christlichen Schulbüchern steht. Also zum Beispiel, die Sklaven hatten es gut, die konnten ja gar nicht für sich selbst sorgen, sie haben zu essen bekommen und so weiter. Und ja.
Sie, Frau Brockschmidt, haben in dem Zusammenhang auf Twitter einen Tweet geschrieben, das sei jetzt kein schleichender Faschismus mehr, sondern ein sprintender. Das ist natürlich ein hammerhartes Wort, Faschismus zu benutzen. Ich meine, sozusagen liberale amerikanische Medien, Vanity Fair, hat den Begriff sozusagen geprägt und gesagt, wir kommen hier in eine Fascist Development rein. Es gibt natürlich in den USA auch massive kritische liberalen Stimmen. Wie bewerten Sie sozusagen diesen Streit? Ist der schon entschieden auf der einen wie auf der anderen Seite oder wird sich hier nochmal irgendwie ein Diskurs ergeben, wie in einer Demokratie verdammt nochmal zu erwarten ist, ja, dass das sich nicht so verhärtet? Das klingt ja furchtbar.
Es ist auch furchtbar. Also einerseits gibt es natürlich schon Grund für Hoffnung, also beispielsweise der Fall mit dem Schoolboard in Virginia, über das wir jetzt am Anfang gesprochen haben, wo es eben diesen Aufruf zur Bücherverbrennung gab, quasi göttlich sanktioniert. Der hat jetzt auch durch die landesweite Berichterstattung einen Sturm der Entrüstung nach sich gezogen, sodass das Schoolboard jetzt erstmal von dieser Entscheidung zurückgetreten ist. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, es ist eine alte Strategie der religiösen Rechten, die Basisränge von Organisationen zu übernehmen und sie zu radikalisieren, bis sie komplett in ihrer Hand sind. Und das ist natürlich ein Prozess. Das heißt, das hat auch bei der NRA beispielsweise funktioniert, bei der Southern Baptist Convention. Und rechte Aktivisten rufen eben direkt dazu auf, Schoolboards zu übernehmen, denn die sind einflussreich. Also die bestimmen die Curricula für die entsprechenden Gegenden und so weiter. Und jeder kann sich zur Wahl stellen lassen. Das heißt, es kommt jetzt auch darauf an, quasi wie viele amerikanische Bürgerinnen und Bürger sagen, okay, ich sehe diese Entwicklung durch die Berichterstattung und ich möchte was dagegen tun. Ich möchte mich zur Wahl stellen lassen. Ich möchte verhindern, dass diese Aktivisten das übernehmen. Gleichzeitig muss man sich, glaube ich, von dem Gedanken verabschieden, dass die rechte Szene in irgendeiner Art und Weise auf Diskurs aus ist. Also hier liegt es, glaube ich, wirklich am restlichen Amerika, hiergegen einzustehen. Und da gibt es durchaus den ein oder anderen Hoffnungsschimmer.
Der Schulbuchstreit in den USA, das war Annika Brockschmidt. Ihr überaus erhellendes Buch Amerikas Gotteskrieger, wie die christliche Rechte die Demokratie gefährdet, ist im Rowohlt Verlag erschienen. Schönen Dank, Frau Brockschmidt.
Gerne.